Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Im Doppelpunkt treffen sich zwei Schweizerinnen und ein Schweizer regelmäßig zum Gespräch. Und das sind Kanika Balakumar, der Kamaran Kamil und Noran Scherifi. Sie alle haben den Schweizer Pass und leben schon lange da oder sind da auf die Welt gekommen. Aber durch ihre Herkunft haben sie manchmal ganz einen anderen Blick aufs Leben in der Schweiz. Im Gespräch von heute geht es um Leid, aber auch um Freude. Das Leiden, wenn Menschen durch Natur und andere Katastrophen vom Elend überrollt werden. Und wie wir da bei uns können helfen. Über das reden die drei Gäste zuerst. Und dann geht's aber auch um Freude. Gerade zwei von den drei Gästen haben im letzten halben Jahr wieder Nachwuchs bekommen. Ob der Vater bei der Geburt dabei sein soll, das wird zum Beispiel im zweiten Teil der Sendung diskutiert. Der Doppelpunkt mit der Gesprächsleitung von der Christine Hubacher.
Wir reden vom Tod und von der Verwüstung und wir reden von neuem Leben in dieser Stunde. Am Tisch sitzen Kanika Balakumar, sie ist 23. Sie ist eins von den ersten tamilischen Kindern, die in der Schweiz geboren worden ist. Ihre Eltern sind aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet. Frau Balakumar ist Kauffrau, macht im Moment gerade ein Praktikum auf einer Bank, ist verheiratet und hat eine zweijährige Tochter. In der Runde sitzt dort Noran Scherifi. Sie war in der dritten Klasse, wo ihre Eltern mit der Familie von Mazedonien in die Schweiz gekommen sind. Frau Scherifi ist 29, Mutter von mittlerweile zwei Kindern. Seit der Geburt des zweiten Kindes ist sie daheim und schaut zum Rechten. Und der Kameran Kamil ist als Kurd aus dem Irak geflüchtet, ist seit fast 20 Jahren hier in der Schweiz. Er arbeitet im Asylzentrum. Der Herr Kamil ist 47 und hat drei Kinder. Das dritte Kind ist noch ganz klein. Das ist vor 6 Wochen auf die Welt gekommen. Herzliche Gratulation, Kameran Kamil.
Merci vielmal.
Das Erdbeben in Haiti, die wahnsinnige Not von diesen Leuten, beschäftigt uns sehr in diesen Tagen. Über Haiti, denke ich, können wir hier nicht mehr reden. Es ist so viel schon gesagt worden. Aber ihr alle kommt aus Ländern, wo das menschliche Elend euch ganz konkret immer wieder beschäftigt hat, weil auch Menschen, die ihr kennt, davon sind betroffen gewesen. Das Mitleiden mit den Leuten im Herkunftsland, Kanika Balakumar, die Schlimmes erlebt haben, ich nehme an, ihr kennt das gut.
Ja, ich kenne das gut. Als ich gesehen oder gehört von Haiti Erdbeben, ist mir das in Sinn gekommen, dann zumal Tsunami vor 5 Jahren, wo auch Sri Lanka betroffen war und auch viele Leute ums Leben sind gekommen.
Sind denn dort auch konkret Leute drin verwickelt oder betroffen gewesen, die ihr selber kennt habt?
Von meiner Verwandtschaft war niemand dort verwickelt gewesen, weil sie eher im Inneren des Landes leben. Aber gleich betrifft es, also hat es alle betroffen, weil auch mit Nahrungszufuhr und alles hat auch Wirkung im Inneren des Landes gehabt. Sachen, die sie importiert wurden, haben ja nicht reinkommen, also mit den Schiffen und alles. Und dort haben ja viel gelitten, weil sie zu wenig Nahrung hatten von aussen nachher.
Ist das dann noch ein grosses Thema in der tamilischen Gemeinde hier in der Schweiz, weil alle irgendjemanden kennt hat, der dort involviert war, das
ja,
Elend?
Ja, klar, weil viele haben ja Verwandtschaften, die an der Küste leben und von dem betroffen waren. Und auch Leute, die ich kenne selber, haben Verwandte gehabt, die auch ums Leben kamen. Oder eben einen Teil verloren und einen Teil einfach ohne Häuser und nichts mehr da sind gestanden.
Leidet man anders mit, wenn man weiss, es ist in seinem Herkunftsland?
Ja, schon, weil es betrifft einen mehr, weil ja, es liegt auch im Blut, also, dass unsere Leute dann betroffen sind.
der Tsunami, dann eine grosse Naturkatastrophe, ein Erdbeben, eine riesige Naturkatastrophe. Anfang 60er Jahre, Nuran Scherifi, hat es in Skopje, in Mazedonien, ein grosses Erdbeben gegeben. Die ältere Generation weiss das noch. Da ist auch internationale Hilfe angelaufen. Ist das etwas, meine, ihr seid ja viel später geboren, aber ist das etwas von dem Erdbeben, dem Skopje, wo viele Leute gestorben sind, was bei euch in eurer Familie noch präsent ist?
Bei meinem Vater sind natürlich, als er die Bilder gesehen hat, von Haiti, ist das natürlich auch ziemlich aufgekommen. Ich habe meine Schwiegereltern auch hier zu Besuch im Moment und mein Schwiegervater hat genau gleich reagiert. Also, als er im Fernseher die Bilder gesehen hat, hat er genau wieder gesagt, genau dann in Skopje. Und da habe ich natürlich ein bisschen angefangen bohren und fragen, wo ich das ja nicht miterlebt habe, habe ihn gefragt, wie das war. Und er hat eben erzählt, er sei 14, 15-jährig gewesen und sei auch sehr problematisch gewesen, auch mit den Hilfen, die gekommen sind, weil die Infrastruktur und die Entwicklung vom Land natürlich nicht gut waren. Also es sei auch schwierig gewesen, für zu helfen. Er hat erzählt, er sei von Gostivar aus, also von der Stadt, wo wir wohnen, wo wir zu Hause haben, ist es 60 Kilometer bis auf Skopje. Sie gern mit einem Lastwagen einfach mitgefahren, wo er unbedingt hat wollen schauen und hat erzählt von den riesen Löchern und Spalten im Boden, von toten Leuten, die oben waren, die eben das Bein nicht mehr hatten oder was auch immer. Also es waren wirklich grusige Zustände gewesen. Und dann hat er natürlich auch erzählt, dass die Leute, die nichts hatten, auf angewiesen waren, auf alles. Auf Hilfe natürlich von aussen. Es ist auch sehr viel Hilfe von aussen gekommen, also von Ex-Jugoslawien allgemein, von den Ländern, wo es auch besser geht, auch von aussen sonst. Und er muss sich noch erinnern, habe ich noch lustig gefunden, hat er als Bub keine Mitfahrgelegenheit gehabt für zurück und hat zwei Nächte müssen dort auf der Strasse schlafen mit den Leuten, die die Häuser verloren haben. Hat auch nichts zu essen natürlich bei sich gehabt und hat sich auch dort verpflegt, wie von diesen Hilfsorganisationen. Und hat sich noch lustig daran erinnern, dass er der beste Käse, amerikanische Käse dort gegessen hat. Das war das Schönste für ihn gewesen, weil das war fast luxuriös gewesen für die armen Verhältnisse, die sie dann hatten. Dass er eben den Käse hat können essen, der irgendwie so eine Hand, also eine Hilfshand in dem Sinn, abgedruckt war dort auf dem Papier. Das hat er noch genau gewusst. Das war irgendwo noch interessant gewesen, so die Geschichte zu hören. Aber eben auch sehr eine traurige Geschichte mit so vielen Toten und allgemein die Verwüstung. Und er hat erzählt, das habe ich nicht gewusst, dass diese Bahn also sehr betroffen war in Skopje und dass man die nicht kaputt gemacht hat. Also, dass die alte Eisenbahn dort noch als Denkmal immer noch heute noch ist.
Also quasi als Mahnmal dann im 63 ist das passiert.
Genau, einfach als Erinnerung an das Leiden und an die Katastrophe.
Kameran Kamil, wir kommen aus dem Nordirak. Ja. Mit Nordirak verbindet man in den letzten Jahrzehnten menschliche Katastrophen. Ihr seid ja geflüchtet aus dem Nordirak, unter anderem wegen diesen menschlichen Katastrophen, seid hierher gekommen in die Schweiz. Anfangs 90er Jahre seid ihr auf der Flucht gewesen.
Ja, ich erinnere mich an 88, als ich in Irak war. Es gab eine Bombardierung, chemikalische Bombardierung in Halabja, sowieso im ganzen Kurdistan passierte. Es gab, in jedem Gebiet gab es Opfer. Aber die meisten ist in Halabja, eine große Stadt, dort passiert ungefähr mit mehr als 5000 Opfer, außer den Verletzten und bis jetzt die Mütter bekommen die behinderten Kinder mit einem Fuß oder mit komischen, missbildigen Kindern bekommen sie. Und die zweite ist auch Anfall, das heißt Einfallen. Nach dem Krieg zwischen Irak und Iran, die irakische Regime, damalige Regime hat alle Truppen und Gruppen nach Nordirak gebracht und dort haben sie eine sehr intensive Beobachtung gegenüber den Kurden gehabt haben und sie haben auf uns angegriffen, natürlich alles Widerstandsleistung, wir könnten das nicht, denen die Widerstandsleistung können, sie haben dieses Gebiet verlassen. Und was dort geblieben ist, Beispiel die Menschen, sie haben die Menschen alles festgenommen, die neue geborenes Kind bis die älteste Mensch in diesem Gebiet. Und sie haben alle Menschen lebendig begraben, das Massengraben. Und bis jetzt finden sie auch Massengraben in Nordirak. Aber es ist leider, die Weltpolitik hat seine Augen über diese Situation bis jetzt ist geschlossen, ist wenig, man spricht darüber zu wenig.
Was war dir gesehen, Kameran Kamil, wenn dir das erzählt, eben die Invasion von Truppen von Saddam Hussein in den Nordirak, wo die Massaker stattgefunden haben, was war dir denn gesehen?
Ja, ich war unterwegs nach Iran. Wir waren unterwegs, aber wir waren immer im Kampf gegen die irakischen Truppen.
Also die sind im Widerstand, in der Opposition, Widerstandskämpfer.
Ja, genau, als Opposition, aber es ist leider ist uns nicht gelungen, dass wir unsere freien Gebiete einfach verteidigen und dort bleiben.
Ihr habt immer wieder gehört, in diesem Fall Nachrichten bekommen von daheim, wie schlimm dass das so hergeht.
Nachrichten sowieso, dort könnten wir nicht, überhaupt nicht wissen, was passiert war, unsere Gebiete, welche wir verlassen hatten. Und auch in der Türkei, als ich in der Türkei gewesen war, ich habe nicht viel gehört. Es gab keinen Kontakt mit Nordirak, sowieso mit Irak. Und nachher bin ich, als ich nach Griechenland gegangen, erste Telefonate habe ich mit meiner Mutter gehabt habe. Es waren 91, Anfang 91, das war die erste, nach ungefähr 7 Jahren. Und sie hat gewusst, dass ich vermisst bin. Sie haben einfach Trauer und alles schon.
Sie hat gemeint, sie gestorben.
Ja, gestorben und alles. Ich meine Mutter angerufen habe, sie glaubt das nicht, dass ich im Leben bin. Und nachher, als ich in die Schweiz kam, ich habe in einem tessinischen Fernseher habe ich das gesehen, die dritte, 1991 passiert war, das war Massenflucht in Nordirak, mehr als 1 Million Menschen. Das dauerte ungefähr einen Monat. Ich habe 2 Cousins und eine Cousine verloren unterwegs. Es war sehr, sehr kalt, sie sind gefroren oder erfroren. Und meine Cousine ist in Teheran beerdigt worden, weil sie nicht ihre Leiche nach Nordirak zurückbringen könnten. Und muss ich ehrlich sagen, damals die Glückskette habe ich das erfahren hier. Geldsammlung in der Schweiz. Sie könnten die größte Summe in der schweizerischen Geschichte für die Kurden sammeln.
Also dann im 91 Glückskette gesammelt?
Ja, gesammelt ungefähr.
Für Schicksal von den Kurden im Norden von Irak.
Irak. Natürlich, ich könnte das nicht, diese Nachrichten verstehen, aber mein Bruder war zwischen ich und dieser Nachricht. Er hat mir übersetzt. Und ungefähr 21 bis 22 Millionen Franken gewesen. Und wir Kurden hier, sage ich, wir sind dankbar, dass die
Glückskette
oder die Schweizeres Volk, die sich so stark engagiert haben.
Bleiben wir bitte beim Spenden, bleiben wir beim Geld. Ist das etwas, was ihr nach wie vor macht, Kaniga Balakumar, dass ihr Leute daheim, in der alten Heimat, die ihr ja in dem Sinn so nicht kennt, ihr seid einfach in den Ferien gewesen, die ihr unterstützt. Also jetzt zum Beispiel gibt es immer noch die Internierungslager aus dem singalesisch-tamilischen Krieg. Das wird gesammelt in der tamilischen Gemeinde in der Schweiz.
Ja, also es wird sicher gesammelt, aber jetzt ich selber tue dort nichts spenden. Am Anfang habe ich auch etwas gespendet, aber jetzt nicht mehr, weil ich selber habe auch keine Verwandten, die dort leben oder jemanden, den ich kenne. Allgemein haben wir auch keine gespendet, meine Eltern und ich. Aber klar, die mehr Familie unterstützen, unsere. Also ich selber nicht, aber meine Familie, also meine Eltern, die ihre Familie dort unten unterstützen.
Also sie überweisen jeden Monat irgendeinen
Geldbetrag? Ja, nicht jeden Monat, aber echt, wenn sie brauchen, dann melden sie sich. Und dann, aber sonst, nicht, also allgemein nicht jeden Monat.
Das von hier unterstützen, daheim, jetzt bei euch in Mazedonien?
Das ist aktuell, also das ist nicht nur bei uns so, es ist bei den meisten Familien so. Ich habe zum Beispiel meine Schwiegereltern, die wir regelmässig unterstützen, weil sie, also der Schwiegervater, nicht mehr arbeitet. Er ist krank, er hat lange gearbeitet, aber auch dann, zumal, als er gearbeitet hat, hat er natürlich nie so viel verdient, dass er durchkommen wäre. Darum haben wir einfach zusätzlich auch immer unterstützt. Aber allgemein, also es gibt Vorfälle in der Familie, wo wirklich die Leute gar keine Möglichkeit haben, sich selber zu helfen. Also,
zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel haben wir einen Schädigungsfall in der Familie. Also es ist noch nicht so weit, aber es sieht so aus, wo wir ganz sicher müssen unterstützen, wo es gar keine Organisation ist, wo wenn eine Frau mit 2 Kindern von daheim fort will, vom Mann, die wäre irgendwie entweder auf der Straße oder weiss nicht wo. Also da würd man entweder ein Zimmer anbieten oder allgemein finanziell helfen natürlich. Oder meine Tante in Kroatien ist im Moment im Spital, die hat einen Hirnschlag gehabt. Die wird aus dem Spital auf Mazedonien zurück. Ihr Mann hat in Kroatien gearbeitet, darum ist sie auch dort. Sie war bei ihm gewesen. Und sie hat nicht einmal ein Haus, weil sie es am Bauen sind erst. Und die wird irgendwo beim ich glaube, Schwager oder so vom Mann unterbracht werden. Und ist halt eine kranke, finanziell am Boden zerstörte Frau. Und da habe ich auch mit meinen Schwestern haben wir ein bisschen Geld geschickt, für dass sie sich ein bisschen Sachen kaufen kann. Ihre Tochter hat erzählt, im Spital, wo sie sie ist, besuchen, die hat nicht einmal rechte Unterhosen angehabt, also verlöcherte Herrenunterhosen. Und ja, wenn man so etwas hört, kann man in dem Sinn unseren Wohlstand hier, also mir geht es auch so, ich habe manchmal schlechtes Gewissen, obwohl ich nicht reich bin, ganz im Gegenteil, habe ich aber gleich schlechtes Gewissen, dass es uns so gut geht. Das vergisst man manchmal.
Wie machen die denn das, Frau Scheriff? Jetzt habt ihr zwei Kinder, die arbeiten selber nicht mehr. Ja. Ihr seid auf das Einkommen von eurem Mann gewesen. Genau. Er arbeitet aber allerdings 100%.
Ja, mehr als 100%.
Mehr als 100%. Da kommt schon Geld rein. Aber wenn ihr sagt, also das sind Schwiegereltern, jetzt kommt dann vielleicht eine Frau mit zwei Kindern, die ihr auch noch unterstützen, also in Mazedonien unterstützen. Ja. Da ist eine kranke Tante. Was heisst das für euch daheim, für euer Haushaltsbudget?
Also das schränkt natürlich in gewissen Sachen schon ein. Durch das, dass wir aber schon immer das Denken hatten, oder dass wir in Anführungszeichen die Glücklichen sind, die in die Schweiz dürfen kommen und auch einen Job gefunden und hier ein Leben aufbauen können, geht es uns ja immer noch viel besser als denen der Donner. Und durch das, dass wir irgendwo ein bisschen Verantwortungsgefühl gegenüber diesen Menschen, oder? Wenn wir haben ja regelmässig Kontakt und wir sehen regelmässig, wie schlecht es ihnen geht. Irgendwo ist das so normal. Also klar, wir tun natürlich nicht Tausende von Franken schicken, aber das liegt gar nicht erst drin.
Also aber schickt man 50 zum Beispiel für, Franken genau, oder 100
mal 50,
Franken.
Mal 100, genau. Also in unserem Budget ist natürlich jetzt, ich und meine Mama machen es so, in unserem Budget ist eingerechnet das Monatliche, was wir für ihn seine Eltern haben. Das sind 300 bis 500 Franken. Je nachdem, wie es uns gut geht, sind es eben mal 500 oder mal 300. Und mit anderen Sachen, zum Beispiel gibt es Monate, wo wir das nicht machen können und das tun wir auch nicht, aber wenn man sieht, dass irgendwie Ende Monat doch noch etwas übrig bleibt, man kann nicht in dem Sinn grossartig für sich selber sparen, also man kann nicht, oder wir tun halt lieber mal auf ein Nachtessen auswärts verzichten, das gibt schnell mal 150 Franken und dafür wissen wir, dass wir für einen halben Monat jemandem dort das Leben extrem erleichtern.
Frau Scheriffi, jetzt habt ihr Haufen Tanten, viele Cousins, Cousinen, ja. Schwägerinnen, Schwager.
Ja.
Was setzt man den Grenzen? Ihr könnt ja nicht alle unterstützen.
Nein, man macht es auch nicht regelmässig bei jedem. Also ich tue immer nach Bedürfnis. Zum Beispiel, was ich immer geschaut habe, ich hatte eine Cousine, Tochter von der, die jetzt krank ist, die hat Gimmer gemacht. Die waren eben finanziell wirklich sehr schlecht dran gewesen. Und dann hatte ich einfach sie so quasi als Zielperson gehabt und habe meine Kleider, die ich nicht mehr getragen habe, die ihr gegangen sind, ihr immer geschickt oder eben Geld, wenn ich mal mehr hatte, auch immer ihr gegeben. Und jetzt im Moment ist die Tante sehr aktuell oder eben die Schwägerin, die sich scheiden
lassen. Da hat er immer ein bisschen den Fokus.
Genau, einfach denen, wo es für im Moment schlechter geht.
Was sagt ihr, Kameran Camille, wenn der hat jetzt eine Andächtung zugelassen?
Ja, wir haben ein sehr, sehr miserables Leben gehabt in den 90er Jahren. Es gab Embargo auf Irak, internationale Embargo auf Irak. Aber einmal, aber auf die Kurden zweimal. Erstens die internationale Embargo und zweitens ist die nationale Embargo. Unsere Situation ist sehr, sehr schlimm gewesen und die Leute brauchten wirklich Hilfe.
Weil sie von allem sie abgeschnitten sind.
Ja, keine Medikamente und gar nicht. Und deswegen die Leute waren hundertprozentig angewiesen auf denen, die in Europa lebten. Bis 93, 94 ist so gewesen, dass ich gehört habe, nicht gesehen habe, sondern gehört habe, dass die Leute ihre Kinder verkaufen wollten, um etwas zu kriegen.
Also weil sie so bitterarm sind. Jetzt seid ihr, habt ihr vorhin gesagt, Anfangs 90er Jahre seid ihr im Tessin noch gewesen, selber Asylsuchende, hättet ihr irgendetwas können
helfen? Ja, ich könnte nicht, weil ich nicht anerkannt gewesen und ich hatte eine Monatsunterstützung, 350 Franken pro Monat. Ich könnte das nicht leisten, wirklich, das ist schade. Und es ist noch im Herz, muss ich ehrlich sagen, dass ich meine Eltern nicht helfen könnte.
Aber weil ich kein Geld hätte.
Nein, überhaupt nicht. Ich war null, aber Gott sei Dank, mein Bruder hier gewesen. Er war besser als ich. Seit längerer Zeit war er hier finanziell stark gewesen. Er könnte in dieser Situation meine Eltern helfen.
Er konnte helfen.
Ja, genau. Aber es ist auch, das ist seine Seite. Das ist jeder macht vor sich selber. Er hat seine Aufgabe erledigt, aber ich persönlich könnte das nicht.
Und das wurmt euch?
Ja, natürlich, das ist klar. Die sind meine Eltern und die brauchen Hilfe und sie haben mir einfach...
Kameran, kann mir machen denn euch, eure Eltern? Also jetzt geht es ihnen wieder viel besser. Eure Schwester hat einen Doktortitel, ist an der Uni dort in Sulaimania. Also sie gehören so einem Mittelstand an. Machen denn heute eure Eltern euch Vorwürfe, du hast uns dann nicht können unterstützen?
Nein, überhaupt nicht. Vielleicht bevor sie hier kommen. Es gab eine Vorwürfe und sie sagten, sie haben gedacht, ja, Kameran sind in der Schweiz. Schweiz ist ein reiches Land. Aber als sie hier kamen und die Situation gesehen haben, sie haben indirekt, sie haben sich bereut.
Und nachher haben sie hier gesehen, plötzlich, in was für einem teuren Leben, dass ihr hier wohnt.
Ja. So. Ja. Aber mal hat mein Vater gesagt, ja, aber wie lange kannst du so bleiben? Weil ich ständig arbeiten musste in der Nacht und die waren hier bei mir. Ich könnte 3 Monate lang, ich könnte diese Nächte nicht frei nehmen. Und sagte, hey, mein Sohn, so geht einfach nicht. Ich sagte, ja, das ist, wir sind nicht in Irak. Und
aber jetzt hat euer Vater in dem Fall gesehen, eben dir, Kameran Kamil, in diesen 3 Monaten, wo sie bei euch sind, zu Besuch gewesen, da vor einem halben Jahr, der Sohn Kameran arbeitet jede Nacht im Asylzentrum, ja. Und sieht auch, wie hart das ihr arbeitet, dass ihr überhaupt eure Familie könnt ernähren könnt.
Aber mein Vater war zufrieden. Er wusste, als er mich gesehen hat, dass ich wirklich sehr sparsam bin.
Der Donnerstag ist der Glückskettetag. Ist jetzt so etwas, was ihr könnt unterstützen könnt? Was ihr unterstützen könnt, Karnika Balakumar?
Also Glückskette selber, also habe ich bis jetzt noch nie. Aber andere Organisationen, wo ich sowieso alle Jahre spende, tut jetzt Haiti Erdbeben auch unterstützen und geht das Geld dorthin.
Kameran Kamil, eben, ihr habt vorhin gesagt, so viel ist für die Glückskette zusammengekommen, denn, wo eure Leute im Nordirak schlecht dran waren. Ist jetzt so etwas, was ihr euch so verpflichtet fühlt, jetzt auch, wenn Glückskette-Tag ist, zu spenden für Leute, ja, also, die nicht eure Leute sind, aber weit weg sind, aber die Glückskette dreht, die Hilfe ja sehr empfunden dort, dann ja. Mal fühlt ihr euch verpflichtet.
Wenn jemand meine Hilfe braucht und gleichzeitig dieser Person oder dieser Organisation unterstützen kann, ich werde das tun. Es spielt keine Rolle, ob Glückskette ist oder Rotkreuz ist.
Also jetzt seid ihr ein Teil von der Schweiz und seid selber in dieser Situation, ihr spenden könnt. Ja. Nuran Sherifi, wie sieht es bei euch aus?
Also ich denke, ein Mensch, der Herz hat, sollte sich allgemein verpflichtet fühlen, wo man helfen kann, sollte man helfen. Ich werde jetzt nicht speziell bei der Glückskette spenden, und zwar nicht, wo ich nicht will, sondern mein Budget ist klein, wo ich spenden kann. Und ich denke, bei solchen momentanen grossen Katastrophen haben sehr viele Leute von der ganzen Welt die Augen auf das gerichtet und die die Möglichkeit haben, werden auch spenden. Was aber ein bisschen in solchen Situationen vergessen geht, ist, dass die kleineren Alltagskatastrophen, eben Leute, die einzelne Personen, die Hilfe brauchen, gehen natürlich durch das auch ein bisschen vergessen, denke ich. Und ich tue halt regelmässig und immer wieder halt solchen Leuten helfen. Und
also das, was dir vorher gesagt, genau, Tante und Schwäger.
Genau, also das muss nicht immer ein Verwandter sein. Ich habe auch schon Leute gegeben, die ich gar nicht kennt habe. Ich habe bei der Geburt von meinem älteren Sohn zum Beispiel 1000 Franken. Anstatt ein Geburtsfest zu machen, wie das Tradition bei uns ist, habe ich das Geld einfach jemandem in die Hand gedrückt, der nach Irak ist, für ein Waisenhaus. Und ich kenne die Leute nicht, ich bin nicht verwandt und gar nicht mit denen. Aber ich habe von dem Heim gehört, wo Kinder sind, die ohne Eltern sind, die im Krieg gestorben sind. Und ich denke, das ist irgendwo, so fühle ich mich nachher gut. So kommen dann die, die eben untergehen, auch ein bisschen zu etwas.
Der Doppelpunkt auf Schweizer Radio DRS mit anderen Blicken im Schweizer Alltag. Die Runde, die hier zusammensetzt, das ist Nuran Scheriffi. Sie kommt ursprünglich aus Mazedonien. Kaniga Balakumar, ihre Eltern sind aus Sri Lanka geflüchtet. Und der Kameran Kamil, er kommt aus dem kurdischen Teil des Irak. Alle drei Gäste sind Schweizer, alle haben Kinder. Zwei von den drei Gästen haben im letzten halben Jahr nochmal Nachwuchs bekommen. Frau Scheriffi hat den zweiten Bub bekommen, der Isa, Jesus heisst das auf Arabisch.
Genau.
Und die Frau vom Kameran Kamil hat ein drittes Kind bekommen. Iram, was irdisches Paradies heisst. Und wie ist jetzt das irdische Paradies, Kameran Kamil? Ist das ein friedliches?
Ja, für mich ja natürlich, weil mein Kind ist, das ist klar. Jedes Kind ist ein unschuldiges Kind. Ich hoffe, dass das, was wir im Vergangenheit, was ich persönlich in der Vergangenheit erlebt habe, dass sie nicht erlebt. Die schlimmste Seite. Ich hoffe, dass nicht nur mein Kind, sondern alle Kinder im Frieden und in Ruhe leben. Das ist der
Wunsch. Ist das auch mit der Hoffnung verknüpft und darum auch der Name Iram, ja, irdisches Iram, Paradies?
Ja, irdisches Paradies. Das ist, ich habe ein kurdisches Gedicht, Gulibahi Iremi Botanem, Shabchirai Shabi Kurdistanem. Diese Iram habe ich rausgenommen und nachher Wörterbuch habe ich das rausgeschlagen. Das heißt irdische Paradies auf Deutsch.
Schöner Name.
Ja, total. Mhm.
Seid ihr bei der Geburt dabei gewesen?
Nein, ich habe Angst. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Mann. Und es gibt viele Männer, die sie nicht mögen oder nicht wollen. Einer von denen ist ich. Und ich will niemals diese Lage sehen, wie meine Frau schreit oder leidet oder dies, das, nein.
Ist das Angst?
Ja, Angst.
Angst vor der Schreien?
Ja, nicht vor der Schreien, vielleicht ein Teil kommt von Liebe, meine Frau. Ich liebe meine Frau, muss ich ehrlich sagen. Das ist, es ist so bei mir und ich will das nicht zuhören, aber eine halbe Stunde nach dem Geburt des Kindes war ich dort.
Ich muss
und
schnell euch ansprechen, Kaniga Balakumar, der hat jetzt der Kameran Kamil lang angeschaut. Ist der euer Mann, tamilisch-schweizerischer Mann, bei der Geburt dabei gewesen?
Ja, sicher. Also ja, das wollen und er auch. Und das finde ich auch wichtig und auch schön, weil ja, das Kind gehört beiden und es müssen beide einfach dabei sein. Ja, und da, weil der Mann leidet nicht, ja, sagen, der Mann leidet nicht so drunter. Wenn eine Frau Schmerzen hat, das weiss nur eine Frau. Und denke, dann kann man auch nebendran stehen und zuschauen.
Und mitleiden, ja, würde ich sagen.
Ja, mitleiden. Das ist Leid, Herzleiden. Das ist, ich glaube, es ist nicht wahr, dass du das sagst, dass der Mann nicht leidet. Es stimmt, Schmerz ist bei Frauen, aber von Herz her, ich kann das nicht. Ich persönlich kann ich das nicht.
Was hat euer Mann gesagt nach der Geburt? Nie mehr.
Nein, das hat er nicht gesagt. Eigentlich nichts. Also, Freude kam, Kind und es ist alles schnell vergessen, die Schmerzen und alles. Ja. Wenn das Kind da ist, ist mehr Freude am Kind da.
Dass der Vater quasi nichts bei der Geburt zu suchen hat, nur an Scheriff.
Und ganz wohl hat er etwas zu suchen dabei. Also ich habe mich noch gar nicht gefragt, das war Pflicht. Also ich glaube, ich hätte extrem Mühe gehabt, wenn er sich geweigert hätte. Ich hätte ihn hergeschleppt. Nein, nicht, ich weiss es nicht. Ich finde einfach einerseits, wenn man es ja, so schön ausdrückt, wie das die Kaniga gemacht hat, ist es natürlich ein Erlebnis, das beide sollten erleben, finde ich. Einfach auch der Moment, wenn das Baby kommt, ist es so schön und das sollen ja beide teilen. Aber das davor, was die Frau intensiv erlebt,
also
finde
das Leiden, der Schmerz.
Genau, einfach die Wehe und wirklich alles, was dazugehört, das ist das Minimum, was ein Mann machen sollte. Weil ich denke, schlussendlich, die Frau ist Nein, also, nein.
Ja, also. Kameran Kamil, jetzt müsst ihr etwas sagen.
Ja, also, ich weiß es nicht. Kommt daran an, welcher Mann ist, oder von Charakter her oder von Gefühl her. Ich persönlich, wenn ich 100 Männer sehe, leidenden Männer sehe, ist nicht wie eine Frau, eine leidende Frau vor mich. Ich bin von Natur her, wenn ich
eine... Sie greifen mich immer ans Herz,
ja, an Herz, ja. Wenn ich eine leidende Frau sehe, ich beginne zum Weinen. Das ist von Natur bin ich hier, das ist nicht neu.
Also ihr könnt 100 Männer sehen, leiden, das macht euch viel weniger, als wenn alles ihr eine Frau seht.
Ja, das ist bei mir ist so. Vielleicht glaubt ihr das nicht, aber ich weiß, wer ich bin, bei mir ist so. Und auch meine Frau, es ist auch nicht dagegen gewesen, nicht von Angst oder diese Sachen, die wollte auch nicht. Und wir waren einfach vis-à-vis Frauenklinik mit den anderen zweiten Kindern, wir warten auf ihre Geburt und eine halbe Stunde danach hat angerufen und sagte, das Kind ist auf die Welt gekommen, wir sind zu ihr gegangen und einfach ist es alles gut gegangen, Gott sei Dank, und dauerte nicht lange. Und ich glaube, die Liebe von Frau ist nicht nur während des Kindesgeburts, sondern das ist eine lange Prozess. Ist vielleicht, wenn man alter wird, ist 50, 60 Jahre dauern.
Es geht aber nicht um die Liebe. Ja. Es geht nicht um die Liebe. Ich denke, es geht darum, wenn eine Frau schwanger ist, ein Mann ist ja, sagt man, mit schwanger. Trotzdem fühlt die Frau auch das, was passiert. Und bei der Geburt genau gleich. Also ich denke, ich habe ja auch das Liebe geheiratet und ich bin überzeugt, auch, dass meine Mama mich liebt. Genau aus dem Grund wollte ich auch, dass er dabei ist. Weil ich denke, ein Mann erlebt alles nebenbei, obwohl er das auch sehr intensiv miterleben kann. Er erlebt aber gleich alles nebenbei, weil halt er nicht schwanger ist, sondern die Frau schwanger ist. Und auch die Geburtssituation an sich ist so etwas Wichtiges und ich denke, die meisten Frauen verändern sich auch durch das. Nicht extrem, aber eine gewisse Veränderung findet in einem statt. Das ist einfach so. Und ich denke, die Männer, allgemein gerät jetzt, viele Männer verstehen gewisse Sachen nicht. Und ich denke, wenn sie das miterleben, wie die Frau leidet und wie die Frau kämpft, für das Kind auf die Welt zu bringen und alles, ist die Wertschätzung auch mehr da. Es muss nicht sein. Also ich will dir nicht vorwerfen, dass du den Wert nicht schätzt.
Ja, aber sowieso, wenn ich dabei bin oder nicht dabei bin. Ich weiß, wie die Frauen leiden, wie die Schmerz groß ist. Ich weiß das.
Aber das war für mich eine Hilfe gewesen, dass mein Mann da war. Das war für mich eine Hilfe gewesen, einfach
Unterstützung.
Nicht nur, er hat nichts gemacht. Er hat ja gar nichts machen. Er hat mich zwischendurch die Hand gehabt oder irgendwie gefragt, geht's? Es ist zwar eine blöde Frage. Er hat meistens in diesen Momenten blöde Fragen gestellt, allgemein. Die können ja so aufregen. Aber gleichwohl habe ich, also für mich ist es extrem wichtig gewesen, dass er einfach das Ganze auch miterlebt.
Dass man das zusammen durchmacht.
Genau. Wo ich denke, allgemein ist die Frau die, also jetzt, das ist jetzt sehr negativ ausgedrückt, wenn ich sage, die Leidtragende, es ist ja ein schönes und ich bin auch sehr glücklich, habe ich die Kinder und alles, aber ich denke einfach, die Frau arbeitet mehr am Ganzen, auch nach der Geburt nachher, egal, mein Mann ist sehr parallel mit mir als Vater, also er hat wirklich beim ersten Sohn, haben wir zusammen gearbeitet und zusammen daheim gearbeitet, er hat gekocht, ich habe gekocht, wir haben jede Aufgabe geteilt, die wir können teilen, also es geht nicht darum, dass nachher nur alles an der Mutter bleibt behangen, aber von Natur her ist es halt so gegeben, dass wenn das Kind krank ist, schreit es sofort nach der Mutter, oder mein älterer Sohn ist extrem abhängig von meinem Mann, aber wenn es darauf abkommt, und dass er umgeht oder wenn ins Bett geht oder in der Nacht verschreckt, heisst es einfach Mami. Und Mami hat einfach immer die Hauptverantwortung für ein Kind. Es heisst nicht, dass der Vater nachher weniger Wert hat, aber ich finde einfach, das ist das Minimum, dass der Mann einfach das wenigstens sieht, wie viel das eine Frau durchmacht für das Kind und für die Familie.
Ja, also ich sehe es genau gleich wie Nuran. Dass der Mann wirklich muss da sein. Dann kommt, wenn
er... Verpasst er etwas?
Ja.
Ja, klar. Schmerzen.
Muss der Mann sehen, wie man als Frau leidet?
Ja.
Ja. Also von mir aus gesehen, ja. Also, ja, das Kind gehört beiden. Also, dann muss er auch irgendwie daran teilnehmen und das sehen, wie die Frau leidet. Ich denke auch, wenn jetzt zum Beispiel vielleicht gibt es Komplikationen aus so, dann bin ich froh, wenn der Mann neben dran ist und das auch mitbekommt und statt echt draussen wartet und keine Ahnung hat, was drinnen passiert. So, ich muss sagen, meine Mutter war auch da gewesen, aber ich wollte jetzt nicht allein mit meiner Mutter dort die Geburt wollen, also erleben. Also,
einfach Mann, weil es etwas Partnerschaftlicheres ist.
Ja. Ja, eigentlich die Mutter auch wollen. Ich fühl, ja, weil ich jung bin und keine Erfahrung hatte mit
dem. Du warst 21, als du
ja
bist auf die Welt
gekommen. Und dann wollte ich meine Mutter auch wollen, aber trotzdem, dass mein Mann auch da ist. Und ich muss auch sagen, wo ich immer angerufen habe, wo meine Fruchtblase platzt, ist der in 10 Minuten da gewesen. Also
quer durch die Stadt ist er.
Nein, der hat dann noch zu tun gearbeitet. Und hat den Kollegen gefragt, ob er mit dem Auto schnell könnte ihn heimbringen. Und normal hat man etwa 20 Minuten und die sind 10 Minuten da gewesen.
Sie sind einfach herzubrausen.
Ja.
Kameran Camille, das Mitleiden, also ihr habt vorhin gesagt, ich habe einfach meine Frau, wenn ich meine Frau sehe, leide, das halte nicht aus, das drehe ich fast durch. Ja. Könnt ihr dort Positionen von der Kaniga Balakomara und von der Nuran Sherifi verstehen, die sagen, das ist etwas, also könnt ihr das verstehen, was sie sagen?
Ja, ich weiß, was sie meinen, aber das ist vielleicht bei Frau Sherifi ist es, der Mann ist gezwungen worden, bei ihr also zu bleiben. Bei ihr zu bleiben. Ja, ja, aber bei mir gibt es keinen Zwang. Das ist ganz freiwillig gewesen und ich könnte das nicht.
Lassen wir schnell den Zwang. Das, was sie gesagt haben, ist, etwas auch zusammen erleben, sehen, wie ein Kind überhaupt auf die Welt kommt, was das für ein Prozess ist, auch etwas im Teil haben, was etwas Elementares ist. Ja, das aber, ist auch das, was sie ausgedrückt haben. Aber, könnt ihr das nachvollziehen?
Na, aber, ich verstehe das, aber wenn ich etwas nicht kann, ich kann nicht, ich bin von Natur her, ich kann nicht Blut anschauen, ich kann keine Spritzen sehen, wirklich, diese Sachen für mich brutal. Manchmal gehe ich selber zum Arzt und sage, ja, Blutentnahme, ich weiß, ja, jetzt sterbe ich. Wirklich, das ist so, ich schließe meine Augen und Finger im Ohren und mache ich so. Bei mir ist so und die anderen machen, mir ist, wie Schweizer sagt, mir ist wurscht, das ist mir ist egal. Aber ich kann das nicht. Ich gebe das zu, ich kann das nicht. Und meine Frau war auch nicht dagegen und hat nicht schlechte Reaktionen gehabt. Nach halber Stunde, ich und beide zwei Kinder waren dort, sie war überglücklich.
Kameran Camille, was hat er denn gemacht in dieser Halbstunde oder Stunde, wo er hat gewartet
darauf? Ja, ich habe viel Zigarette geraucht. Ja, wirklich.
40?
Nein, viel. Mehr als halbe Paket habe ich. Wie ein Kettenraucher. Eine nach der anderen. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, hey Papi, was machst du? Ich sagte, ja, das ist, du weißt es nicht, du verstehst das nicht.
Aber einfach, weil dir so angespannt
ist. Ja, das ist klar. Das ist Herz ist bei meiner Frau gewesen. Aber wenn ich das nicht kann.
Es ist
ich
gut. Kann,
gut bist du nicht mit mir verheiratet.
Gott sei Dank, du bist auch nicht meine Frau.
Aber so schlimm bin ich nicht.
Nein, ich bin auch nicht schlimm. Das ist, ich glaube.
Also mein Mann wollte auch.
Wollte auch mit sein?
Er wollte auch, ja. Also er musste sowieso, aber er wollte.
Er musste.
Kameran Camille, wenn ihr sagt, ihr könnt das Leiden nicht sehen, ihr habt ganz am Anfang von der Sendung erzählt, wie viel Leiden das ihr eigentlich gesehen als junger Mann.
Ich habe viele Menschen gesehen, wie sie gelitten haben, Frauen, Kinder. Und ich glaube, das kommt von dem. Weil in der Vergangenheit habe ich sehr, sehr vieles gesehen und das vielleicht ist bei mir geblieben. Und wenn etwas vorkommt, in gleicher Situation, ich denke an meine Vergangenheit, was ich gesehen habe, wie die Leute gelitten haben, geschrien haben, Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer, das ist klar. Und das war nicht einmal und zweimal, sondern mehrere Mal habe ich das gesehen. Ungefähr 8 Jahre lang musste ich mit dieses Leiden einfach erleben. Und jeden Tag und passierte etwas.
Die schlimmen Bilder bleiben auch eigentlich in einem Lebens bejahende Moment. Ich möchte etwas als Thema noch aufnehmen. Und zwar, wie ist das, wie wäre jetzt das, wenn dir, Nuran Scherifi und dir, Karniga Balakumar, euer Kind in euren Herkunftsländern bekommen hättet? Hättet ihr dort Männer, eure Männer, bei der Geburt etwas verloren gehabt? Oder zu suchen gehabt?
Also, ich weiss nicht, wie es jetzt ist, die Situation, aber dann zumal, wo meine Eltern noch dort haben gelebt, vom Gehören her weiss ich, dass Männer nicht dabei sind und Frauen sind selbstständig dort. Also das ist nur eine Frauensache.
Also da geht eben vielleicht eine Mutter oder eine Schwester mit.
Ja, und da es ist so, dass früher auch mehr Hausgeburten waren und dort auch immer Frauen dabei waren. Es sind manchmal nicht einmal Ärzte. Es ist eine Frau, eine alte Frau, die Erfahrung hat, die euch das dann durchführt, oder? Mhm.
Wie wäre es jetzt in Mazedonien?
Ich hätte nie dort entbunden.
Wenn ihr jetzt in der Ferien wäre gewesen und das Kind wäre gekommen?
Mein Gott, also das Risiko hätte ich nicht auf mich genommen. Nie. Ja, erstens einmal sind die Spitäler katastrophal und eben der Mann darf dort auch nicht dabei sein. Dann kommt es von dem her schon nicht in Frage für mich. Man darf auch keine anderen Familienmitglieder, also auch nicht Mutter oder Schwester mitnehmen. Da ist man einfach mit dem Arzt, mit einer Hebamme und wer dort ist.
Einfach ein medizinischer Vorgang, so wie ihr das schildert.
Ja, genau. Und rein vom Medizinischen, ich hatte zum Beispiel beim ersten Sohn habe ich einen Kaiserschnitt gehabt, beim zweiten eine normale Geburt. Und von den Diskussionen, die ich mit Frauen in Mazedonien geführt habe, ist es ein riesen Unterschied. Also sie haben zum Beispiel immer gesagt, ja, zeig mal den Kaiserschnitt, oder? Und ich habe gesagt, nein, also erstens einmal sieht man das fast nicht mehr. Also man sieht nur fein, wie mit Bleistift eine gezeichnete Linie. Und es ist so weit unter, dass man da wirklich alles müsste zeigen.
Und bei uns sind der Kaiserschnitt, der in der Schweiz ist gemacht wurde, genau. Hat er in Mazedonien nicht wollen zeigen.
Nein, nicht wirklich. Und ausser für sehr, sehr naheliegende Leute. Und in Mazedonien wird zum Teil wirklich noch quer durch den Bauch geschnitten. Sehr weit oben wird immer noch geschnitten. Und eben, da wird noch genäht und einfach ein Salzsystem. Wenn man es vergleicht zu hier in der Schweiz, ist es Welten.
Dir, Frau Scherifi, ihr habt im Frühsommer ein kleines Büebli bekommen. Dir, Kameran Camille, ihr habt die Iram, das irdische Paradies, das Mädchen bekommen vor 6 Wochen. Was ist euch das Wichtigste, wenn ihr so denkt, was ihr euren Kind wünscht?
Also für mich ist das Wichtigste eine sichere Zukunft. Also alles daran zu geben, dass sie in eine sichere Zukunft gehen und vor allem gute Erziehung.
Kameran Camille.
Ja, für mich ist der erste Schritt ist Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Und zweitens, wie sie Frau Nuri gesagt hat, Scherifi gesagt hat, das ist die gute Zukunft und gute Erziehung. Natürlich, das kommt von uns, das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass wir das leisten können.
Eure Tochter Abisha ist 2-jährig, Karniga Balakumar.
Also als erstes ist für mich wichtig, dass sie gesund ist. Und dann, dass sie eben auch eine sichere Zukunft hat und nicht zum Beispiel wie wir in der zweiten Generation, dass hier und da mit 2 Kulturen Schwierigkeiten haben, dass sie wirklich ihr Leben hier aufbauen kann, dass sie einfach guten Stand findet hier in der Schweiz.
Ich wünsche euch alles Gute mit euren herzigen Kindern. Merci vielmals, Nuran Scherifi, Karniga Balakumar und Kameran Camille.
Merci vielmals.
Das war der Doppelpunkt mit einer weiteren Sendung aus der Reihe «Andere Blicke im Schweizer Alltag». Heute zum Thema Leid und Freude. Gäste sind, wir haben es gerade gehört, Karniga Balakumar, Nuran Scherifi und der Kameran Camille, wo Frauen nicht kann leiden sehen. Gesprächsleitung Christine Hubacher. Vielleicht nimmt sie es ja Wunder, wie die 3 Gäste aussehen, die seit 4 Jahren in lockerer Folge über Themen aus dem Alltag berichtet. Auf deren Seis.ch lachen sie ihnen entgegen. www.deres1.ch. Und Sie können auch die Doppelpunkt-Sendung, die jetzt gerade gelaufen ist, falls Sie sie vielleicht verpasst haben, nochmal im Internet nachlesen. In den nächsten paar Wochen können Sie das machen. Unter deres1.ch dort bei Sendungen den Doppelpunkt anklicken. Oder Sie können auch eine CD von der Sendung bestellen. Das morgen ab der Bürozeit auf der Telefonnummer 0848 840 800 für 32 Franken.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.